Herzlich willkommen zu Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Ilja Schröter und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Folge und in einer weiteren Episode, die in wenigen Wochen erscheinen wird, sprechen wir über unseren Circular Outlook. Und wir sprechen deswegen in einer weiteren Folge über unseren Circular Outlook, weil der Stoff am Ende dann doch ein bisschen mehr geworden ist. Was ist ein Circular Outlook? Also am Ende gucken wir gleich mal, was unsere Protagonisten, diejenigen, die am Ende dafür verantwortlich sind, selber dazu zu sagen haben. Ich kann sagen, es geht heute über die großen langfristigen Kräfte, die Wirtschaft, Politik und Kapitalmärkte prägen und das weit über das laufende Börsenjahr hinaus. Ich freue mich wirklich sehr, heute unsere beiden Volkswerte zu Gast zu haben. Es ist Max-Ole Liemen und Corbinian Dress. Bevor wir einsteigen, nochmal drei Punkte vorab, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge mitnehmen sollten bzw. können. Erstens, wir befinden uns nicht in einem normalen Konjunkturzyklus, sondern in einem neuen strukturellen Umfeld. Zweitens, Geopolitik, Demografie und Technologie wirken dauerhaft auf Wachstum und Preise. Und drittens, langfristige Trends sind entscheidend, um wirtschaftliche Entwicklungen richtig einzuordnen. Max-Ole, was versteht ihr eigentlich unter einem Circular Outlook?
Ein Circular Outlook soll einen Ausblick auf die mögliche wirtschaftliche Entwicklung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte sein. Die Idee dahinter ist es, die langfristigen Wirtschaftstrends zu erkennen, sie dann auch zu verstehen und die möglichen Auswirkungen für den Kapitalmarkt zu treffen. Was man also macht, man abstrahiert bei so einem Circular Outlook ganz bewusst von typischen konjunkturellen Schwankungen oder auch ganz allgemein den Lärm auf den Märkten, den Zeitraum, den wir uns hier ausgesucht haben, sind 10 Jahre und selbstverständlich kann man über einen so langen Zeitraum keine eindeutigen Antworten finden. Was man aber wohl machen kann, ist, man kann langfristige Entwicklungen versuchen zu erkennen und zu verstehen und diese säkulären Entwicklungen, ja, das sind Themen, die einen vermutlich sehr langfristigen Einfluss haben, also noch nicht heute oder morgen sichtbar werden, sondern eher über die längere Frist. Das können zum Beispiel Themen sein wie der Klimawandel oder auch, wo wir heute auch noch mal ein bisschen drauf eingehen werden und auch in unserem Outlook eingehen, die künstliche Intelligenz. Im Secular Outlook haben wir 10 dieser Strömungen oder säkulären Tendenzen aufgenommen und analysiert und der Schwerpunkt liegt eben bei der künstlichen Intelligenz, Staatsverschuldung und der geopolitischen Fragmentierung. Und ein Secular Outlook soll eben genau hier an dieser Stelle ein Hilfsmittel sein, um diese langfristigen Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen. Denn Kapitalmärkte sind zugegebenerweise kurzfristig. Und bis solche säkulären Strömungen oder Entwicklungen dann zutage kommen, kann es durchaus auch längere Zeit dauern und die Auswirkungen natürlich auch vom Stand heute immer schwer vorherzusehen. Die Kunst bei der erfolgreichen langfristigen Kapitalanlage liegt in unseren Augen also darin, diese Gratwanderung zwischen den kurzfristigen Opportunitäten, die die Finanzmärkte nun mal bieten, aber auch diesen langfristigen Trends zu managen.
Warum ist denn dieser langfristige Blick gerade jetzt auch so wichtig?
Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg war vor allem von 3 zentralen Gedanken gekennzeichnet. Erstens, liberale Demokratien sind notwendig für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Zweitens, Globalisierung und Freihandel sind vorteilhaft. Globale Finanzmärkte bringen Wohlstand und eben auch Wachstum. Und drittens, es bedarf einer regelbasierten Weltordnung. Hier zum Beispiel wurde das besonders deutlich in der Gründung und Etablierung von Institutionen wie der UN, dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank. Und die USA tritt in dieser regelbasierten Weltordnung als die Polizei auf. Und man greift auch zu militärischen Interventionen, wenn Menschenrechte verletzt werden. Alle diese 3 Grundfesten wurden in der jüngsten Vergangenheit jedoch diskreditiert. Der Aufstieg von China hat gezeigt, dass man nicht eine liberale Demokratie sein muss, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern eben, dass auch Autokratie ein approbates Mittel ist. Die Globalisierung hat auch nicht für alle den Wohlstand gebracht und die Wirtschaft ist dadurch vor allem auch anfällig für Krisen über Ansteckungseffekte geworden. Schauen wir uns nur die Finanzkrise von 2007, 2008 an. Und dann die Weltordnung. Ja, die USA mit einer schwindenden Rolle als Weltpolizei. Viele der militärischen Interventionen, die gemacht worden sind, haben nicht geklappt, wie zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan. Und obwohl wir diese regelbasierte Weltordnung hatten, hat Russland eben die Ukraine auch angegriffen. Und ganz allgemein scheint unter Trump wieder das Gesetz des Stärkeren zu gelten. Im Ganzen nochmal, also der aufkommende Populismus und der Nationalismus sowie Protektionismus und generell die Abkehr vom regelbasierten Regelsystem sind die Folgen, die sich aus den Schwachstellen des gegenwärtigen Systems bzw. des Systems der letzten 30 Jahre ergeben haben. Und Populisten wie Boris Johnson in der UK oder eben auch Donald Trump sind Meister da drin, diese Schwächen zu diagnostizieren und sie aufzuzeigen. Aber am Ende des Tages sind sie auch lediglich nur ein Symptom der Zeitenwende und nicht die Ursache.
Ihr sprecht im Outlook sehr klar von einer Zeitenwende und du hast gleichzeitig jetzt eben einige Ereignisse, so würde ich es jetzt erstmal sagen wollen, angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht der Kern dieses Umfelds?
Genau, wir haben hier vier, ja, nennen wir sie mal Systemfragen identifiziert. Das ist zum einen die Zukunft der Globalisierung bzw. der Reglobalisierung und der geopolitischen Fragmentierung. Die Frage hier, kehren wir zu der bestehenden Ordnung zurück? Und wie wird der hegemoniale Konflikt zwischen den USA und China am Ende ausgehen? Zweitens haben wir die Zukunft der Weltwirtschaft hier und vor allem mit Bezug auf die weitere Entwicklung des internationalen Währungssystems. Sprich, bleibt der US-Dollar die globale Leitwährung und der Stabilitätsanker der Weltwirtschaft? Wie steht es ganz allgemein um die Zukunft dieses US-zentrierten Finanzsystems und welche Rolle werden Kryptowährungen zukünftig auch spielen? Hier eng mit verbunden. Dritte wichtige Frage dreht sich um die Zukunftstechnologien. KI ist und bleibt hier der Dreh- und Angelpunkt, auf den wir gleich nochmal intensiver eingehen werden. Und zu guter Letzt, auch wenn er etwas in die zweite Reihe in der Aufmerksamkeit von vielen Marktteilnehmern gerutscht ist und auch von Politikern, das ist der Klimawandel. Wir haben gesehen, die KI hat diese teuren und energiehungrigen Rechenzentren, die nach wie vor noch nicht komplett aus erneuerbaren Energien gespeist werden können. Und dadurch bleibt das Interesse an nicht grünen Energieträgern und zuletzt auch wieder der Atomkraft deutlich erhöht. Vor allem hier das ganze Thema nicht zuletzt durch die USA etwas in die zweite Reihe gerückt, aber auch die EU mit den neuen Regeln zum Verbrenner aus hat dort auch ein bisschen geringeren grünen Anstrich als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ein Lichtblick ist China, die voll und ganz auf die erneuerbaren Energie setzen. Und die Frage, die sich eben jetzt hier noch ergibt, ist, schaffen wir Wirtschaftswachstum in einem nachhaltigen, klimaneutralen System sicherzustellen? Oder müssen wir uns mit den negativen Folgen des Klimawandels arrangieren und ja eben nicht so sehr auf die grüne Transformation setzen?
Corbinian, lass uns das gerne ergänzen. Was bedeutet diese Zeitenwende denn ganz konkret, also jetzt für Wachstum und Realwirtschaft?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, gerade wenn man dann auch die Ableitung trifft für das Thema Anlage. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht einmal drauf blicken, wie sich denn Wachstum langfristig eigentlich zusammensetzt. Ja, wir haben ja gesagt, im Secular Outlook wollen wir diese kurzfristigen Bewegungen ausblenden. Das heißt, wir schauen da nicht auf die Konjunktur, wie sieht's dieses Jahr aus, wie sieht's nächstes Jahr aus, sondern auf das langfristige Wachstum. Und das kann man eigentlich im Wesentlichen auf drei Bestandteile ja runterbrechen, die da die Einflussfaktoren sind. Da wäre zum ersten das Arbeitskräftewachstum, also wie viele Menschen arbeiten denn jetzt mehr in der Volkswirtschaft. Zweitens die Entwicklung des Kapitalstocks, also wird mehr investiert, wird weniger investiert. Und drittens der technische Fortschritt. Und ja, aus dem, was Max Ole eben ausgeführt hat, aus dieser Zeitenwende, muss man sagen, ja, was Arbeitskräftebewegung angeht, führt das natürlich zu weniger Mobilität erstmal im Vergleich zu dem, was vorher war. Und das heißt natürlich, dass die Demografie innerhalb der Länder relevanter wird, was mal ganz verkürzt gesagt dazu führen würde, dass vor allem Europa und die westliche Welt eher hier langsamer wachsen dürfte, wohingegen junge Bevölkerungen gerade in Südostasien und in Südasien deutlich weiter vorne wäre. Zum zweiten Punkt, zum Kapitalstock, kann man auch sagen, da hatten wir in der letzten Zeit stark davon profitiert, von der Mobilität oder von den freien Kapitalmärkten, so muss man sagen, auf der Welt. Und insofern war das auch ein großer Wachstumstreiber, der eben hier auch eine gewisse Bremsung erfahren würde. Ja, und das, der dritte Punkt, der technische Fortschritt, da ist natürlich KI ganz vorne, was voraussichtlich zu Produktivitäts- und Wachstum führen wird. Aber auch da muss man sagen, je mehr sich die einzelnen Blöcke voneinander abschotten, schauen wir auf die Stichworte Protektionismus und die Zölle, was wir gesehen haben, dann kann auch das dazu führen, dass die Entwicklungen langsamer kommen, weil eben die Konkurrenz fehlt und damit der Ansporn zu Innovationen geringer ist, als das eben ohne solche protektionistischen Maßnahmen wäre. Also zusammengefasst sind das eher ja insgesamt wachstumsdämpfende Indikatoren, wenngleich wir auch ganz klar sagen, dass es weiterhin Wachstum geben wird, nur eben halt anders verteilt auf der Welt.
Gut, das heißt, kann ich für mich mitnehmen, mehr Unsicherheit, mehr politische Eingriffe, aber auch neue Wachstumsfelder.
Absolut, genau richtig. Und ich glaube, ein Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen wollen würde, ist dieses Thema Staatseingriffe. Auch das ist natürlich was langfristig wachstumshemmend wirkt. Das kann zwar kurzfristig einzelnen Unternehmen einen Vorteil verschaffen, aber natürlich gesamtwirtschaftlich gesehen ist das ja wettbewerbsverzerrend und insofern ineffizient und damit eben auch dämpfend, was das Wachstum angeht.
Corbinian, ein zentrales Thema im Secular Outlook ist die Fragmentierung der Weltwirtschaft. Was bedeutet das konkret und warum ist das mehr als nur ein geopolitisches Schlagwort?
Ja, um die Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen weiter ausholen, nämlich woher kommen wir denn? Und zwar, ja, kann man sagen, die letzte Phase war ja geprägt nach dem Ende des Kalten Krieges von einer Hyperglobalisierung. Das heißt, der Osten wurde geöffnet, vor allem auch China, der Handel wurde intensiviert und gerade in den 90er Jahren als auch ja bis hinein in die 2010er Jahre haben wir einen Anstieg des globalen Handelsvolumens von 5,5% gesehen pro Jahr. Und das war eben getrieben von den Themen Offshoring, Auslagerungen. China wurde zur Werkbank der Welt. Und das war eben am Ende eine Symbiose, von der beide Seiten profitiert haben. Einerseits in China wurden Arbeitsplätze geschaffen, der Wohlstand wurde verbessert. Und auf der anderen Seite konnte in Europa, in der westlichen Welt, Güter zu günstigen Preisen angeboten werden. Und deswegen, das war eine Win-Win-Situation. Ja, dann muss man sagen, ging es aber weiter und dann traten eben früher oder später die systemischen Unterschiede mehr in den Vordergrund. Das heißt, es wurden mehr Fragen gestellt nach den Themen Eigentumsrechte, wie ist das denn in China? Auch, wie sieht's aus mit demokratischen Strukturen, wie ist es mit Menschenrechten und so weiter und so fort, sodass diese Fragen ein bisschen mehr in den Vordergrund gerieten. Aber letzten Endes waren es dann zwei exogene Schocks, die dann dazu geführt haben, das Ganze nochmal deutlich kritischer zu sehen. Und das war eben zum einen die Corona-Pandemie, die gezeigt hat, wie abhängig und wie fragil dann doch die Lieferketten geworden sind. Das heißt, die Arbeitsteilung war so klein, dass einzelne Bauteile, einzelne Bestandteile in der Lieferkette aus einzelnen Ländern kamen. Und wenn nur ein Teil ausgefallen ist, konnten eben ganze Güter nicht mehr produziert werden. Und der zweite exogene Schock war dann eben der Angriff Russlands auf die Ukraine, wo man nochmal gesehen hat, wie man auch bei der Energie abhängig ist von einzelnen Zulieferern. Und das war eben der Ansporn oder der Punkt, der den Stein ins Rollen gebracht hat, eben hin zu dieser Fragmentierung. Und jetzt sehen wir eben Donald Trump, der das Ganze auch weitertreibt, auch auf innerhalb des Westens mit den Zöllen, die eben nicht nur gegen das andere System gerichtet sind, sondern eben auch innerhalb der freiheitlichen Demokratien zu Handelsbarrieren führen. Ja, und das ist eben eine Abkehr von der bekannten Weltordnung und letzten Endes das, was uns auch dazu bewegt, von einer Fragmentierung zu sprechen. Das heißt, dass wir uns wieder vorstellen können, dass es hier eben einzelne Handelsblöcke geben könnte, innerhalb derer der Handel intensiver stattfindet, als dann eben zwischen den Handelsblöcken.
Max Ohle, welche Auswirkungen hat diese Fragmentierung auf Inflation und Kapitalmärkte?
Ja, das Ganze hat sogar sehr weitreichende Folgen für die Kapitalmärkte. Ich meine, Lieferketten sind eng verzahnt und es ist auch nicht so, wie viele glauben, dass die USA, wenn sie ihre Importzölle erheben möchte, konkrete Listen vorliegen hat, in denen genau steht, welche Leistung und welcher Inputfaktor zu welchem Maß in welches Produkt eingeflossen sind. Nein, das Ganze läuft über Sub- und Sub-Sub- und Sub-Sub-Sub-Unternehmen. Und wenn man nun Sand in dieses empfindliche Getriebe dieser Hyperglobalisierung wirft, kann es zu sehr weitreichenden Folgen kommen. Konkret verlieren Unternehmen ihre Planungsgewissheit, was sich negativ auf Investitionsentscheidungen ausüben könnte. Die Frage dann, wo investiere ich überhaupt? Gibt es Sanktionen? Wenn ja, wie lange? Bleiben Zölle bestehen? Wenn ja, wie lange und in welcher Höhe? Und ganz allgemein könnte es dazu kommen, dass komparative Kostenvorteile politischen Interessen oder Vorgaben eben weichen müssen. Auffällig sind hier auch, was wir in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dass Importkontrollen auch als ökonomische Waffe genutzt werden. Beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, ob Computerchips ausgeliefert werden dürfen oder nicht, oder auch China, die mit deren seltenen Erden eben auch einen enormen handlungspolitischen Hebel haben. In diesem Umfeld auch Wechselkurse dürften hier auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, mit dem Rückzug der USA mehr in die nationale Sphäre hinein dürften sich die Wirtschaftskräfte verschieben. So erwarten wir, dass der intraasiatische Handel deutlich zunehmen wird, was sich ja auch jetzt schon beobachten lässt. Und auch für die EU stellt sich die Frage, ob es jetzt zu einer größeren Integration kommt oder man doch eher wieder Richtung souveräner Nationalstaaten zurückkehrt. Also wird es hier ein europäisches Gegengewicht zu China und den USA geben. Also insgesamt erwarten wir ein geringeres Wirtschaftswachstum und steigende Preise, da komparative Kostenvorteile verloren gehen. Wir erwarten hier einen inflationstreibenden Effekt, der Aufwärtsdruck auf die längerfristigen Renditen haben könnte. Und dementsprechend sich dann auch in ganz allgemein auch in höheren Risikoprämien bemerkbar machen könnte. Und wenn ich schon Risikoprämien nenne, ja, das ist ein gutes Stichwort für Aktien. Also bei Unternehmen dürfte es offensichtlicherweise sowohl Gewinner als auch Verlierer geben. Vor allem importabhängige Unternehmen dürften zumindest kurzfristig leiden. Große globale Unternehmen könnten vielleicht ihre Skaleneffekte noch beibehalten, sind aber auch anfällig für staatliche Eingriffe. Und auch ein Spielball in geostrategischen Konflikten, zum Beispiel, wenn es darum geht, den Zugang zum EU-Binnenmarkt oder in China hinein zu wahren. Genau, also generell bei Unternehmen, die davon betroffen sein könnten, sind eben vor allem auch Unternehmen, die im Ausland produzieren. Hier auch geopolitisch die Frage nach Taiwan und was die Folgen wären, wenn China jetzt eine Übernahme von Taiwan durchführen würde.
Damit wird Geopolitik zu einem dauerhaften wirtschaftlichen Faktor und nicht nur zu einem Randthema. Corbinian, ein sehr langfristiger Treiber ist die Demografie. Erzähl uns einmal, warum sie gerade jetzt wieder stärker in den Fokus rückt.
Ja, absolut. Ich habe es ja eingangs gesagt, was die drei Faktoren sind, die für Wachstum sorgen. Und ja, wenn wir da einmal draufgehen und auf die Unterschiede schauen in den Regionen und in den Ländern, glaube ich, wird das ein sehr entscheidender Faktor sein, der auch hier zu den Unterschieden führt. Wenn wir einmal zu Hause anfangen, bei uns in Deutschland, ist ja wenig überraschend oder ja, wissen ja alle, dass die Babyboomer langsam aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Das heißt, wenn man mal auf die Zahlen schaut, in Deutschland werden in den nächsten 15 Jahren 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter erreichen, wohingegen die jüngere Generation das einfach nicht kompensieren können wird. Es gibt derzeit nur 11,7 Millionen unter 15-Jährige. Das heißt, ja, selbst wenn wir die dann 15 Jahre nach vorne schieben und die dann eben bis zu 30-jährig sind, sind das eben unter 12 Millionen Menschen, die hier das kompensieren müssten. Und ja, wenn man sich das dann mal hochrechnet und schaut, wie denn einfach die Zahl der Erwerbstätigen weitergehen wird, kommen wir da eben auf eine Prognose, dass das letztlich einen negativen Wachstumsbeitrag haben wird. Und wir schätzen den so ungefähr auf 0,5 Prozentpunkt über die nächsten 10 Jahre. Was an der Stelle wichtig ist, das ist keine Bewertung. Niemand macht da irgendwas falsch oder richtig. Und das soll natürlich auch in keinster Weise irgendwelche Generationen gegeneinander ausspielen, sondern ist reine Arithmetik. Wenn eben weniger Erwerbspersonen da sind, dann führt das rein statistisch auch zu einem niedrigeren Wachstum. USA ist ja ein klassisches Einwanderungsland, aber auch dort sehen wir natürlich eine gewisse demografische Struktur. Sie sind etwas jünger und eben auch durch die Zuwanderung in der Vergangenheit stark gewachsen. Wir sehen jetzt durch die Migrationshindernisse und ja auch gewisses Schüren von Angst, muss man sagen, unter Migranten, sehen wir schon, dass die Zuwanderung nachgibt. Und ja, in den vergangenen 30 Jahren, also von 1990 bis 2019, stieg die Zahl der Erwerbspersonen in den USA um durchschnittlich 1% pro Jahr. Das heißt, 1% Wachstum war schon allein dadurch erklärbar. Und da gehen wir eben davon aus, dass das eben in den nächsten 10 Jahren auf Null sinken wird. Das heißt, einerseits durch die Alterung wäre es ein negativer Effekt, durch die Zuwanderung wird das ausgeglichen, sodass wir hier etwa von einer Null ausgehen. In China wird sich die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik natürlich auswirken. Das heißt, hier sehen wir einen Rückgang der Erwerbspersonen. Auf der anderen Seite liegt natürlich noch viel Potenzial im Land. Das heißt, es gibt noch viel Bevölkerung gerade außerhalb der Städte, außerhalb der Ballungsräume, die potenziell noch dazukommen könnte, sodass wir hier erstmal auch von einer neutralen Bewegung ausgehen. Und vielleicht als letzten Punkt noch oder als letztes Land noch herausgepickt, Indien. Da spricht alleine die schiere Größe von fast 1,5 Milliarden Einwohnern dafür, dass hier eben Wachstum kommen wird. Das Durchschnittsalter liegt bei 28,4 Jahren, also unter 30. Und ja, da gehen wir eben davon aus, dass das alleine schon rund 1 bis 2 Prozentpunkte Wachstum pro Jahr induzieren wird. Insofern, einfach eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung, die hier zu erwarten ist in den verschiedenen Regionen der Welt.
In dem Zusammenhang könnten wir auch noch mal kurz auf Produktivität schauen. Stellt sich die Frage, ja, reicht sie eigentlich aus, um demografische Effekte abzufedern?
Das ist genau die Frage. Wenn wir eben zum Beispiel in Deutschland sagen, wir haben 0,5% weniger Wachstum oder Negativwachstum, kann das dann durch Produktivität aufgefangen werden? Können eben die gleiche Anzahl oder weniger Menschen das Gleiche produzieren? Und da muss man sagen, ja, richtet sich natürlich der erste Blick auf das Thema künstliche Intelligenz, ob das eben hier kompensatorisch wirken kann. Hier muss man sagen, da gehen die Schätzungen sehr weit auseinander. Wir haben eben eine Übersicht erstellt, wo wir einmal geguckt haben, was verschiedene Forschungsinstitute für den Zeitraum der nächsten 10 Jahre prognostizieren. Und da kommt man vom Brookings Institute, das eben kumuliert nur 0 bis 1% Wachstum sieht, bis hin zu Goldman Sachs, die 7% Wachstum in ihrem Base Case sehen. Das heißt im positiven Case sogar noch deutlich mehr. Insofern, ja, kann man sagen, oder unsere Annahme dazu ist, dass das Potenzial enorm ist und wir gehen auch davon aus, dass es Produktivitätsfortschritte geben wird. Die Frage ist aber nach dem Umfang und der Zeit und da sind eben große Fragezeichen dran. Oftmals ist der Trend bei solchen Entwicklungen, dass die Fortschritte kurzfristig überschätzt werden und langfristig unterschätzt werden. Insofern haben wir auch hier verschiedene Annahmen zu den verschiedenen Regionen, wo man eben technologieaffiner ist und wo weniger. Und im Durchschnitt kommen wir da ungefähr pro Jahr auf ein Wachstum von 0,5 bis 1 Prozentpunkt, je nachdem, wie die Adaption da dann auch kommen würde.
Korbinian, kommen wir noch einmal zur Technologie und zwar insbesondere zur künstlichen Intelligenz. Warum ist KI aus eurer Sicht ein echter secular Trend und kein kurzfristiger Hype?
Genau aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass es oftmals kurzfristig überschätzt wird, langfristig unterschätzt wird. Das heißt, wir sehen jetzt natürlich enorme Investitionen, vor allem in den USA, Milliardeninvestitionen, also im dreistelligen Milliardenbereich. Und die müssen sich natürlich rentieren. Und wenn man mal so auf die ganz langen Zyklen schaut, also die Kontratief-Zyklen über 50 Jahre, dann ist jetzt die künstliche Intelligenz eigentlich der nächste logische Schritt in der Entwicklung des Internets. Wir haben erst die Entwicklung gesehen, dann die Digitalisierung von Daten, von Inhalten und jetzt mit der künstlichen Intelligenz eben den nächsten Schritt, das auch verwertbar zu machen. Insofern stehen wir hier noch am Anfang. Das heißt, die Technologie wurde entwickelt und jetzt geht es eben darum, das auch auszurollen in tatsächliche Produktivität zu überführen, die unterm Strich dann eben auch für die Unternehmen sich in der Gewinn- und Verlustrechnung bemerkbar machen. Und das ist eben ein Prozess, den wir in den nächsten 10 Jahren erwarten, dass der da eben deutlich voranschreiten wird und eine sehr, sehr große Rolle spielen wird.
Genau, in dem Zusammenhang, Max Ole, nochmal eine Frage an dich. Und zwar verbinden viele ja KI ja mit der Hoffnung auf disinflationäre Effekte durch Produktivitätsgewinne. Teilst du das?
Ja, von der künstlichen Intelligenz sind durchaus disinflationäre Effekte zu erwarten. Also wir haben die Demografie, was in unseren Augen zunächst die Preise erhöhen dürfte, weil wir haben weniger Arbeitskräfte, die Kosten des Produktionsfaktors Arbeit dürften steigen und erschweren kommt hinzu, dass durch die restriktive Migrationspolitik, die ja auch schon zu beobachten ist, auch Fachkräfte fehlen werden. Hinzu kommen steigende Kosten für Krankenversicherungen und zunehmende Ansprüche auf Renten und Pensionszahlungen. Und wenn diese beispielsweise über Schulden finanziert werden, könnte dies inflationär wirken. Natürlich ist aber auch zu berücksichtigen, dass aus der Demografie auch disinflationäre Effekte folgen können. Ja, zum einen kann es zu einer abnehmenden Wirtschaftsleistung mit geringerem Wachstum kommen, was generell auch preisdämpfend wirken könnte, und der Konsum von Personen, die im Ruhestand sind, könnte eben auch geringer sein, was dann auch weniger Preisdruck ausüben würde. Aber alles in allem sehen wir jedoch eher die preistreibenden Effekte, die aus der Demografie folgen könnten. Aber nochmal zurück zur Frage. Also Automatisierung und künstliche Intelligenz schafft eine Möglichkeit, Arbeitskräfte effektiver zu machen bzw. diese zu ersetzen. Da habe ich neulich auch mal ein ganz interessantes Interview mit einem der Urväter der künstlichen Intelligenz gehört, und er meinte, dass prinzipiell jeder Arbeitsplatz, der komplett remote, also irgendwie von zu Hause am PC durchgeführt werden kann, prinzipiell durch KI gefährdet ist bzw. langfristig durch diese ersetzt werden könnte. Ja, oder vielleicht sogar auch wird. Genau, also KI hat viel Potenzial, die Produktion zu optimieren, Arbeitskräfte effizienter zu machen oder diese eben zu ersetzen. Und im Zusammenspiel mit der Automatisierung könnten rein theoretisch komplette Produktionsstätten autonom werden, komplett ohne Arbeiter funktionieren. Und diese Produktionsgewinne könnten dann im Umkehrschluss die Produktionskosten senken und dann zu geringeren Preisen für die Verbraucher führen. Anderer wichtiger Punkt ist, dass KI vor allem im Gesundheitswesen auch revolutionäre Effekte haben könnte. Bei der Forschung und der Entwicklung von Arzneimitteln bedeutet dann im besten Fall kürzere Ausfallzeiten im Krankheitsfall oder längere Lebenserwartung mit späterem Renteneintritt, was dann auch für geringere Kosten aus dem, also durch den Gesundheitssektor kann es dann eben dann auch zu geringeren Kosten kommen. Ja, und im besten Fall besteht dann keine Notwendigkeit, Schulden aufzunehmen, um diese Renten- und Pflege- und Krankenversicherungssysteme zu finanzieren, wodurch dann kein inflationärer Druck durch steigende Verschuldung aufkommen könnte.
Also großes Potenzial, aber kein Automatismus.
Genau. Entscheidend ist eben, ob es zu einem längerfristigen Produktivitätswachstum kommt, kann man auch ausdrücken als, kommen die PS letztendlich auf die Straße und auch wann.
Fassen wir diese Folge kurz zusammen. Die Zeitenwende ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein dauerhafter Strukturbruch. Geopolitik, Demografie und Technologie verändern Wachstum und Preise, und zwar nachhaltig. Und viele wirtschaftliche Gewissheiten der Vergangenheit gelten so nicht mehr. Würdet ihr da so mitgehen oder wollt ihr noch was ergänzen?
Ja, absolut. Also kann ich so auch nur bestätigen. Ich glaube, das Einzige, was man ergänzen kann, ist eben diese Frage nach dem System. Das ist ja auch so ein Leitgedanke, der uns immer wieder da umtreibt. Kann das bisherige System so fortbestehen und wird es evolutionär sich weiterentwickeln, oder ist es eben an der Zeit für einen, oder sehen wir uns einfach einem Systemumbruch entgegenstehend, wo es eben revolutioniert wird? Ja, und ich glaube, diese Geschichte ist noch nicht auserzählt und die Frage ist auch noch offen, in welche Richtung es da weitergeht.
Ja, vielleicht noch als kurze Relativierung bzw. Einordnung der Zeitdimension. Wir betrachten ja einen Zeitraum von 10 Jahren und wir sind in einer Zeitenwende, und in dieser Zeit kann viel, sehr viel passieren. Aber wir glauben, dass wir uns zumindest innerhalb der nächsten 10 Jahren weitgehend im bestehenden System bewegen werden. In vielen Bereichen, wahrscheinlich auch ein bisschen außerhalb der Grenzen. Aber wenn man mal in die Zeitung guckt und die Nachrichten liest, sieht man generell, dass die gegenwärtigen Grenzen ja doch sehr weit gefasst zu sein scheinen.
Vielen Dank, Max Ohle. In der nächsten Folge unseres Secular Outlooks schauen wir dann darauf, was das jetzt konkret für Märkte und Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Vielen Dank an euch zwei, Max Ohle und Corbinian, für diese Einordnung. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu unserem Secular Outlook haben oder Themenwünsche für kommende Folgen, schreiben Sie uns gern an. Alle Informationen zum Kontakt finden Sie in den Shownotes oder direkt per Mail an kapitalmarkt@haspa.de. Und wie immer gilt, die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Kapitalmarktanlagen sind mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse. Investitionen in den Kapitalmarkt können im Extremfall auch mit einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden sein. Wir sind jetzt raus. Wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Winter und freuen uns, Sie dann bei der nächsten Folge zu Teil 2 des Secular Outlooks hier wieder begrüßen zu dürfen.